Herzlich willkommen beim Podcast von Stama Austria, dem Dachverband der österreichischen Stadtmarketingorganisationen. Mein Name ist Doris Haider. Ich bin Vorstandsmitglied bei Stama Austria und Geschäftsführerin der Stadtmarketing GmbH in St. Valentin. Sechsmal im Jahr trifft sich der Dachverband zu Praxistagen, um den Kompetenzaustausch und Wissenstransfer zwischen Orts- und Stadtmarketingverantwortlichen und somit die Qualität im Stadtmarketing und die Positionierung von Städten sukzessive voranzutreiben. Eingeladen sind dazu immer Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Handlungsfeldern, um mit uns Entwicklungen in Städten zu diskutieren. Neben dem direkten Austausch bei den Praxistagen laden wir diese auch zu einem Gespräch für unseren Podcast. Stama Austria konnte in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Niederösterreich und dem Stadtmarketing Krems den Stadtdramaturgen Christian Mikunda für einen Vortrag in Krems gewinnen. Christian Mikunda ist Marketing-Experte, Autor zahlreicher Bücher, Berater internationaler Unternehmen sowie Kultureinrichtungen, Lehrbeauftragter an verschiedenen Universitäten sowie Fachhochschulen und vor allem Stadtdramaturg. Im Rahmen des Praxistages hier in Krems nutzen Daniela Krautzack, Bloggerin bei Stadtmarketing, und ich die Gelegenheit für ein Gespräch mit ihm über die Zukunft und Gestaltbarkeit von Orten. Wir starten gleich mit der ersten Frage an Herrn Mikunda. Herr Mikunda, was ist für Sie Verschandelung in Orten?
Na, Sie kennen doch sicherlich den Inspektor Columbo. Und es gibt den sogenannten Columbo-Effekt, weil Columbo ist ja dafür bekannt, dass ihn alle, die einen versuchen, einen perfekten Mord zu begehen, nicht ernst nehmen. Er schaut aus wie ein Underdog, er trägt ja diesen zerknautschten Trenchcoat, der so ausschaut, als ob er ihn seit 30 Jahren nicht mehr ausgezogen hätte. Und deswegen nehmen sie ihn nicht ernst. Und leider findet sich dieser Columbo-Effekt manchmal auch in Städten. Ich habe vor ein paar Wochen in einer Stadt eine großartige Inszenierung fotografiert und daneben lag Müll. Also 5 große Müllsäcke. Es gibt ein Foto, wo man auf einem Foto die fantastische Stadtmarketing-Inszenierung sieht und den Müll, der den Columbo-Effekt macht. Wir in der Dramaturgie sagen oder in der Psychologie, ist ein sogenannter negativer Cue, ein negatives Hinweissignal. Und nichts ist schlimmer, wenn eine Bühne auf die Art und Weise so behandelt wird. Denn eine Stadt ist eine Bühne, in der man ein gutes Licht setzen muss, eine Bühne, in der man auch darauf achten muss, dass sie gut behandelt wird. Und das ist eine Bühne für die Akteure. Und die Akteure sind die Bürger, die in der Stadt wohnen, die auf die Stadt stolz sein wollen. Und die Akteure, das sind auch die Besucher der Stadt. Das sind die Touristen, die in die Stadt kommen und auch die wollen gut behandelt werden. Und wenn man dann vom öffentlichen Raum in einen Laden hineingeht, kommt man wieder auf eine Bühne. Wir haben heute bei unserem Rundgang haben wir einige ganz großartige Bühnen dieser Art gesehen. Und früher mal hat man in einem Geschäft einfach hell gemacht. Ich komme ursprünglich vom Fernsehen und da gab es ein Schimpfwort, wenn bei einer Show jemand einfach ein gleichmäßiges, langweiliges, viel zu grelles, intensives Licht gesetzt hat. Die Zeiten sind vorbei, denn auch ein Laden ist eine Bühne und es gilt, dass man nicht nur hell macht, sondern dass man Licht setzt. Und so muss man, glaube ich, das sehen mit der Verschandelung der Städte.
Herr Mikunda, Sie sind ein sehr bekannter Stadtdramaturg. Braucht es denn Drehbücher, um eine Stadt zu inszenieren?
Ich glaube ja. Und ich glaube, dass die Stadt sich diese Drehbücher manchmal auch selber sucht. Wir sind ja gerade hier durch Krems gegangen. Und ich habe im Vortrag auch noch andere Orte aus Krems gezeigt. Und mir ist aufgefallen, dass sich hier überall Wellen befinden. Wir sind ja hier an der Donau. Und einer der wenigen ganz großen, alten, starken Städte, die so direkt an der Donau liegen, die direkt am Fluss liegen. Und ich kann mich erinnern, wie ich in der Sonne gesessen bin und die Wellen von den Schiffen, die vorbeigefahren sind, an das Ufer gekommen sind. Und dann bin ich zur Donau-Universität hinaufgegangen und da habe ich Sitzbänke gesehen in Wellenform. Ich bin nach Stein gegangen und habe eine kupferfarbene Stele gesehen in Wellenform und so weiter und so fort. Und plötzlich habe ich mir gedacht, okay, die Stadt hat sich quasi ihren roten Faden selber gesucht. Die Menschen haben gespürt, die Künstler, die daran beteiligt waren, die Architekten, die daran beteiligt waren, das tanzende Gebäude, die niederösterreichischen, die Landesgalerie, die, wie ich finde, ganz großartig geworden sind. Also eine Stadt braucht ein Drehbuch, aber eine Stadt braucht vor allem, und ich glaube, das steckt hinter Ihrer Frage, braucht eine Identität, und dafür sucht man nach dem sogenannten Brand Script, dem Drehbuch im Kopf. Paris ist die Stadt der Liebe, New York ist die Stadt, die niemals schläft, Lienz, an der wir mitgearbeitet haben, ist die Sonnenstadt, weil das Klima so unglaublich ist und weil Mitte Februar die Schanigärten rausgestellt werden schon. Das heißt, wenn man sagt, eine Stadt braucht ein Drehbuch, und ich möchte das intensiv bejahen, heißt das, es ist keine aufgesetzte Angelegenheit, sondern man muss in die Stadt hineinhören und hören, wonach die Stadt verlangt, und daraus ein professionelles Drehbuch machen.
Da folgt die Frage, diese Drehbücher, die sozusagen Städten obliegen, verändern sie sich über die Zeit? Für mich ist Wien die Stadt der Musik. Ist sie das noch immer?
Ich glaube ja, ich glaube ja. Weil wenn im Sommer die, hoffentlich jetzt wieder nach Corona, das Musik- und Opernfilmfestival ist, wo die Opern- und Musikfilme am Rathausplatz gespielt werden, und du gehst hinterm Burgtheater vorbei, hörst du, wie die Musik in der Luft liegt. Und ich habe einmal amerikanische Touristen belauscht, die dann herumgegangen sind, und sie dachten, das ist immer so in Wien. Und sie haben gesagt, ja, das ist eben die Stadt der Musik. Ist das nicht großartig hier? Überall ist Musik in der Luft. Und Wien ist nicht nur die Frage, ob sich die Drehbücher verändern, die Inszenierung verändert. Sie muss immer wieder mal aufgefrischt werden. Sie muss immer wieder mal nachjustiert werden. Wenn man schaut, wie zum Beispiel Paris sich weiterentwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Paris war immer die Stadt der großen Boulevards, die Glory-Stadt mit der Erhabenheit, die langen, weiten Straßen. Und dann ist Mitterrand gekommen und hat sich gedacht, naja, wir sind zwar immer noch die am meisten besuchte Stadt der Welt, aber wenn wir jetzt nichts tun, dann sind wir es in 20, 30 Jahren nicht mehr. Und er hat mit einem unglaublichen Masterplan einen Image-Kontrast von Alt und Neu in dieses altehrwürdige Paris eingeführt. Mit dem PI, mit dem berühmten chinesisch-amerikanischen Architekten, hat er die Pyramide gemacht, vor dem Louvre zum Beispiel. Er hat La Défense machen lassen. Er hat die Champs-Élysées quasi von der Innenstadt, die ja früher bei der Bastille begonnen hat im Mittelalter und dann quasi unter dem Louvre durchgeführt wurde, hat er hinaus nach La Défense bringen lassen, weil er wollte zeigen, die Grande Nation, die große Nation beginnt, die setzt bei der Revolution an, Sturm auf die Bastille, und führt in die Zukunft La Défense. Allerdings, La Défense hat ja am Anfang große Probleme gehabt, weil es so kühl war, und du musst, wenn du eine Stadt machst, musst du halt schauen, dass die Vision auch emotional funktioniert. Und deswegen als Pendant, also La Défense mit den Hochhäusern hat in dem Augenblick funktioniert, wie man ein altmodisches Ringelspiel hingestellt hat.
Ich möchte noch mal ganz kurz zurückkommen zu diesem roten Faden. Sie haben jetzt in Krems erwähnt mit diesen Wellen, dass sie die durch die Stadt durchziehen. Kann so ein roter Faden auch zufällig entstehen in einer Stadt?
Ich glaube, dass sich die Stadt evolutionär durchsetzt, dass es da viele, viele Denker und viele, viele Einzelinteressen gibt, Einzelhändler, Architekten, die intuitiv danach suchen, aber irgendwann einmal muss jemand kommen und muss dieses Brandscript definieren. Ich glaube, eine Stadt muss gemacht werden. Für Paris, von dem ich vorhin gesprochen habe, für Paris gab es, der Monsieur Haussmann hat einen Masterplan gemacht. Von ihm ist die Idee der großen Boulevards. Venedig, die schönste Stadt der Welt, in der ich geheiratet habe, auch übrigens im selben Raum wie 3 Monate vor mir wurde Ellen und 3 Monate nach mir George Clooney. Paris hat einen Masterplan, Venedig hat einen Masterplan, Paris hat einen Masterplan und Wien hat einen Masterplan gehabt. Die Ringstraße ist nicht zufällig entstanden. Ich glaube, Städte müssen gemacht werden. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass wir sind ja alle Weltmacher irgendwie. Und wir sind dafür verantwortlich, dass die Welt so ausschaut, wie sie ausschaut. Und ich denke, wir sollten eben die Welt, für die wir verantwortlich sind, egal ob das eine ganze Stadt ist oder ein kleiner Shop vielleicht, ein kleiner Laden, wir sollten die Welt nicht nur ökologisch nachhaltig hinterlassen, sondern auch ästhetisch nachhaltig und präzise hinterlassen. Eine Stadt muss gemacht werden und sie muss gut gemacht werden und sie muss nahe an den psychologischen Mechanismen und an dem Seelenleben der Bürger und der Touristen dran sein.
Glauben Sie, dass Einkaufsstraßen eine gesellschaftliche Funktion für Orte, Städte haben?
Ah ja, ganz unglaublich wichtig. Einkaufsstraßen gehören zum Phänomen der sogenannten dritten Orte, Third Place Phänomen. Der Begriff ist von Ray Oldenburg, amerikanischer Soziologe. Und ich habe den Ray vor 20 Jahren mal getroffen. Er hat damals gesagt, ein dritter Ort, so wie das Beißel ums Eck, die Kneipe ums Eck darf nicht inszeniert sein, weil sie muss ja für alle gleich sein. Ich habe gesagt, Ray, sowas wie einen nicht inszenierten Ort gibt es gar nicht. So wie man nicht kommunizieren kann, kann man auch nicht inszenieren. Was du meinst, ist ein Wirt, der dir halt schon das Bier hinstellt, bevor du es bestellt hast, weil er dich kennt und er ist seine eigene Attraktion. Also der erste Ort ist die eigene Wohnung, der einem emotional gut tut, eine Erfindung des späten 18. Jahrhunderts. Der zweite Ort ist der gestaltete, der inszenierte Arbeitsplatz, der auch ein Home away from home sein soll. Ist erst in den 50er, 60er Jahren des 20. Jahrhunderts entstanden. Und indem man den Menschen erlaubt hat, ein bisschen Emotion am Arbeitsplatz auch zu leben und zu erleben, sind die Menschen viel motivierter und produktiver geworden. Dadurch konnte man auch flache Hierarchien einführen wieder. Es war also eine gegenseitige Win-Win-Situation. Und die dritten Orte, das sind die halböffentlichen Orte, wie die klassischerweise die italienische Piazza, wo man nicht nur essen und trinken hingeht, sondern wo man auch weiß, wie die politischen Intrigen laufen oder wer mit wem ein Verhältnis hat. Das ist natürlich auch das Beisel ums Eck und das ist heute in der Zeit, in der die klassischen dritten Orte wie der Friseur, wo man noch eine Stunde vor dem Termin hingegangen ist und noch eine Stunde danach geblieben ist, die sind durch die Globalisierung sehr unter Druck gekommen. Und die neuen dritten Orte, das sind die Flagship Stores, die Concept Stores, die innerstädtischen Malls. Die Shoppingmalls sind immer mehr von der grünen Wiese in die Innenstädte gegangen, weil sie eben auch die Funktion eines dritten Ortes erfüllen. Und deswegen denke ich, dass eine Einkaufsstraße so gestaltet werden muss, dass es ein gemeinsames Flair gibt, einen roten Faden gibt. Und weil den Menschen ist es egal, ob das eine Schuhgeschäft mit dem anderen Schuhgeschäft verfeindet ist oder zum selben Konzern dazugehören. Die Menschen wollen einen ordentlichen Ort haben, wo sie hingehen, um nicht nur das Eigentliche zu tun, sondern um sich emotional aufzuladen. Das heißt, wenn eine Einkaufsstraße ein Third Place wird, ist das ein wichtiges Element, um Heimatgefühl zu erzeugen.
Diesen roten Faden, wer gestaltete den üblicherweise? Braucht jedes Dorf, jede Kleinstadt, jeder größere Ort einen eigenen Stadtdramaturgen?
Naja, es ist manchmal der Bürgermeister in einem kleinen Ort. Der ist vielleicht mit einem tollen Innenarchitekten in die Volksschule gegangen und der macht dann alles für seinen Freund. Wir beraten seit vielen Jahren das steirische Vulkanland und die neue Route 66, die da entstanden ist, die Route entlang der Bundesstraße 66, gibt es 32 gläserne Manufakturen, also 32 Markenerlebnisorte wie den Zotter, Gölles, Rodger, Vulcano und viele andere mehr. Und dort gibt es einen starken Bürgermeister, der eine Vision hat. Und dort gibt es einen absoluten Weltklasse-Designer und Innenarchitekten, den Andreas Stern, der eigentlich ursprünglich ein Florist war und auch heute immer noch ist. Und der hat alles gemacht. Der macht halt das kleine Dreistein-Hotel und hat dort gerade eine Wolke an Topfdeckel im Restaurant und durch die Bar fliegen lassen zum Beispiel. Und hat auch die Route 66 gestaltet. Und da hast du heute, siehst du alle paar hundert Meter eine neue Ortstafel. Aber die Ortstafel, die kündigt keinen Ort an, sondern die Ortstafel ist ein Kunstwerk. Man nennt das in der Dramaturgie Art Priming. Also eine ästhetische Vorinszenierung für die Straßen und für das alles, was es dann auch gibt. Mein Lieblingsschild ist, die schauen auch alle aus wie Ortsschilder. Mein Lieblingsschild ist Liebe, da steht Liebe drauf und dann fährt man mit dem Auto weiter und 30 Meter später steht noch einmal Liebe, leider durchgestrichen, weil die Liebe hat nicht lang genug gehalten. Und dazwischen gibt es eine Bank in Form eines Herzens mit eingeschnitzten Initialen unglaublich heartwarming. Und die Touristen lieben es inzwischen, durch das Vulkanland zu fahren und sagen, schau, da ist dieses Schild wieder, wo ein Wolkneudel drauf ist und daneben ist ein Schweinskopf, das ist wahrscheinlich Wollschwein. Ja? Und die Menschen navigieren inzwischen durch diese Gestaltung durch und es macht unglaublich Spaß, wenn man ein paar Tage dort verbringt, dass man immer wieder an solchen Schildern vorbeikommt, die man wiedererkennt. Und es bringt, es zaubert einem ein Lächeln ins Gesicht. Das ist ein großartiger Joy-Effekt, würde ich sagen.
Jetzt hören wir ja oft, dass zwar der Wille da ist, solche Installationen, so ein Urban Design zu machen, so einen roten Faden durchzuziehen, ein Drehbuch, aber oft scheitert es einfach am Budget. Wie ist denn da Ihre Meinung dazu? Braucht es die großen Summen oder könnte man auch mit kleinen Budgets arbeiten?
Also ich sage meinen Studenten immer, Geld spielt überhaupt keine Rolle. Wenn man natürlich in New York auf der Fifth Avenue eine Inszenierung machen möchte, über die die ganze Welt spricht, braucht man vielleicht ein bisschen ein Budget. Aber ich sage meinen Studenten immer, die psychologische Präzision ist wichtiger als das große Geld. Wir sind heute bei einem Rundgang, haben wir spontan einen kleinen Laden eingebaut, den haben wir gestern noch gar nicht gesehen bei der Vorrecherche, weil die Puppen noch nicht draußen gestanden sind. Und das war ein Trachtengeschäft, bei dem links und rechts ein Trachtenquandel war, auf einem Baumstamm drauf, weil es geht um die Natur auch dabei. Und dann geht plötzlich die Tür auf und die Besitzerin kommt raus und sie hat genauso ein Dirndl an und sie war ihre eigene großartige Inszenierung. Und wir haben mit ihr geplaudert und sie hat gesagt, ja, ich mache das, seitdem ich 15 bin, mache ich solche Sachen. Ja. Das heißt, die wirklich guten Leute, die hören in sich hinein, sie gehen intuitiv vor und Intuition kann eine großartige Form von Meisterschaft hervorbringen. Es braucht nicht immer den Star-Architekten. Ab und zu ist es ganz gut, wenn wir vorbeigehen und das kommentieren.
Wir haben ja heute viele Analogien gehört, welche Gegend die andere befruchtet. Sie haben ganz viel von Innenstädten erzählt, von Einkaufszentren. Was können denn die Innenstädte von den Einkaufszentren oder vom Handel lernen?
Also diese Frage mag auf den ersten Blick vielleicht verwirren oder auch beschämen. Aber tatsächlich ist es ja so, dass die Einkaufszentren, die Shopping Malls, ja ursprünglich als urbaner Klon der Innenstädte gedacht war, erfunden von Viktor Grün, ursprünglich österreichischer Architekt, der nach Amerika ausgewandert ist und der die allererste Shopping Mall der Welt gebaut hat. Also die amerikanische Shopping Mall ist eine wienerische Erfindung, eine österreichische Erfindung. Und er wollte die Urbanität der inneren Stadt von Wien in Amerika auf die grüne Wiese bringen. Das war seine Idee, Urbanität hinzubringen mit Achsen. Er hat den amerikanischen Architekten später immer erzählt, die Loops, also die Rundwege in den Malls, die sind entstanden, weil er an die Ringstraße gedacht hat und so weiter. Die Innenstädte waren früher auch so gemacht. Im Mittelalter gab es die Straße der Goldschmiede, der Handwerker, der Fleischhauer und so weiter. Also die Innenstädte waren immer schon gemacht. Es gab Stadttore und vieles andere mehr. Und dann ist ein bisschen die Gestaltung der Innenstädte ist nicht mehr so cool geworden. Ne? Man hat im Stadtmarketing hat man mit Bonuskarten gearbeitet und mit vielen anderen Dingen mehr, die auch Sinn machen natürlich. Aber man hat lange Zeit Schaufenstergestaltung zum Beispiel im deutschen Sprachraum verabsäumt, so zu machen, wie das früher zur Jahrhundertwende zum Beispiel in Wien noch der Fall war, also 1900 meine ich. Und jetzt ist es so, denke ich, dass umgekehrt die Innenstädte wieder von den Shopping Malls lernen müssen. Denn die Shopping Malls haben ein Mall-Design. Eine gut gemachte Shopping Mall wird von im Wesentlichen zwei Teams gemacht. Ein Team macht die Architektur, die können Außenarchitektur machen. Und ein Team macht das Mall-Design, das sind oft Dramaturgen, Leute wie wir oder Architekten, die sich darauf spezialisiert haben. Und die Shopping Malls haben das ganz gut hinbekommen, denke ich. Und jetzt ist, glaube ich, der Zeitpunkt gekommen, dass wir für die Einkaufsstraßen wieder lernen, wie man einen gemeinsamen roten Faden herstellt, wie man Flair schafft. Und es passiert nicht von allein, sondern es braucht Leute mit Visionen. Und dann werden auch die Einkaufsstraßen zu starken Third Places werden wieder.
Glauben Sie, dass Luxus-Shopping und schneller, höher, weiter noch modern ist und hat uns die Pandemie da in eine andere Richtung gelenkt eventuell?
Also ich denke, dass Luxus-Shopping noch nie so wirklich modern war. Und was man heute sieht, ist, dass, dass auch der Luxusbereich und das schneller, höher, weiter sich in den letzten Jahren dramatisch geändert hat. Denn ganz plötzlich haben die großen Luxusmarken wie Louis Vuitton oder Dior oder Fendi haben angefangen mit Ästhetik, mit Kunstwerken, mit sogenanntem Art Priming zu arbeiten. Da steht zum Beispiel bei Fendi in Paris steht eine Skulptur vom berühmten Bildhauer Tony Gregg. Und das schaut aus wie ein Tornado und du schaust entlang der Skulptur nach oben und über dir hängen die Kleider und die Mäntel von Fendi. Und die Skulptur unten bringt dabei, dir die Ware oben auch mit einem skulpturalen Blick anzuschauen. Denn das ist auch ein Piece of Art da oben. Das hat einmal jemand gezeichnet. Jeden Schuh, den wir anhaben, hat einmal jemand gezeichnet. Irgendjemand hat ihn gebaut, hat den allerersten Schuh, der so ausschauen soll, bevor er in Serie geht, hat den gebaut, ja. Jedes Auto wird zuerst aus Lehm modelliert. Schaut lustig aus, wenn man so vor einem Luxusauto steht, das aus Lehm ist, aber bis zum heutigen Zeitpunkt werden diese Autos nicht nur im Computer designt, sondern auch aus Lehm modelliert und hingebaut, ja? Also haptisch. Die Automobilbauer sagen, ich will das spüren. Ja? Das gehört zur Erotik der Karosserie dazu, dass man das Auto auch spüren kann. Also ich denke, es hat sich da viel getan und das sogenannte Art Priming ist eine Vorinszenierung, die dazu da ist, die kulturelle Dimension in der Warenwelt hervorzukitzeln. Und ich denke, dasselbe gilt auch für Städte heute, denn Art Priming im öffentlichen Raum ist weltweit immer mehr und intensiver zu sehen. Nicht nur in New York und Tokio und Seoul, sondern auch in Vulkanland und in Feldbach, wie ich vorhin erzählt habe. Also überall, auf gut Deutsch, und ist dazu da, eben die kulturelle, ästhetische Dimension in der Stadt noch stärker spürbar zu machen. Und es ist ein großartiges, emotionales Geschenk für die Bürger und für die Touristen. So gesehen das hat im Luxusbereich begonnen, hat das Luxus-Shopping etwas Gutes in die Welt gebracht.
Wir haben heute ganz viele über diese verschiedensten Hochgefühle erfahren, Glory und Chill und Power. Sie haben viele Beispiele aus großen Städten gebracht. Jetzt sind wir hier in einer relativ kleinen Stadt. Wir hatten hier auch heute einige Vertreter von kleineren Städten. Würden Sie denn sagen, dass es eine bestimmte Zuordnung von Hochgefühlen zu kleineren Städten gibt? Oder finden sich die unterschiedlichen Hochgefühle, egal ob in Kleinstadt und Großstadt, und wie geht man damit um?
Ja, also natürlich eine große Stadt zieht natürlich eher Glory an, also das Hochgefühl der Erhabenheit, weil einfach Platz ist dafür, ja? Und weil man halt einfach in einer großen Stadt, die vielleicht auch eine große alte Stadt ist, hat die Obrigkeit der vergangenen Jahrhunderte die Kirchen und die Paläste hingestellt und es gibt die großen breiten Boulevards und so weiter. Also eine große Stadt wie Paris oder auch wie Wien zieht gewissermaßen Glory an. Kleine Städte, die in Österreich historisch gewachsen sind, wie eben hier Krems, haben halt toll viel alten Stein, der rumliegt, und werden leicht zu einer Powerstadt, ja. Früher im Mittelalter, wenn man hier über die Pflasterung geht, wo die Damen immer fluchen, weil das schwierig ist, mit Stöckel schon drüber zu gehen. Aber das gehört dazu, dass man die Wahrhaftigkeit der Kraftstärke einer Stadt auch spürt. Und früher mal hat man vielleicht einfach nur Glory gehabt oder Power gehabt, und heute die Stadtmarketing-Leute wissen heute, dass du solche schweren Gefühle brechen musst durch Buntheit, durch Joy. Hier in Krems im Moment gibt es gerade bunte Blumenkugeln, die über untere und obere Landstraße drüber schweben und den fantastischen Joy-Freudentaumel machen als Kontrast zu der Schwere des Pflasters, das unter einem ist. Ansonsten würde ich sagen, gute Dramaturgie im öffentlichen Raum gibt es überall auf der Welt. Und man muss nur, glaube ich, den Blick wieder haben. Und ich habe heute an diesem Tag mit Vortrag und Lernexpedition versucht, den Teilnehmern Lust zu machen. Überall, wo sie sind, und wenn es ein kleines Dorf ist, wo sie leben, zu schauen, was es hier an interessanten dramaturgischen Kunstgriffen gibt. Und man kann sie überall finden.
Jetzt haben Sie uns heute auch über die Hypnoästhetik erzählt. Faszinierend, ich habe mir hier notiert, die braucht man fast, um ein Instagram-Fotomotiv zu haben in jeder Stadt. Können Sie uns denn da zwei, drei Beispiele nennen, die Sie am meisten fasziniert haben in der letzten Zeit?
Ja. Also ich liebe, und habe schon bei vielen Interviews auch erwähnt, ich liebe die 10.000 weißen LED-Rosen, die Zaha Hadid, berühmte Architektin vor ein paar Jahren, ganz tragisch gestorben, viel zu früh in Seoul in Südkorea gemacht hat, rund um die Dongdaemun Design Plaza, die sie gestaltet hat, ein Museum, so ein Kulturareal. Und am Abend gehen diese weißen Rosen an, die haben alle, sind nicht am Stromnetz, sondern werden von der Sonne untertags aufgeladen. Und am Abend beginnen diese 10.000 Rosen zu leuchten und es ist ein unglaublich poetischer, lyrischer Augenblick, wenn diese Rosen angehen. Die Liebespaare nehmen sich in den Arm, du siehst und hörst den Verkehr nicht mehr, der rund um die um das Museum donnert. Das ist alles weg und ganz plötzlich hast du ein Gefühl, dass das Leben wieder lebenswert ist. Ein großartiges Urban Design, ein sogenanntes Art Priming, wie vorhin erwähnt, also eine Vorinszenierung für das Museum und alles andere. Viele Elemente der modernen Kunst haben ja auch ein bisschen einen kleinen Tabubruch. Und ich war gerade in Lissabon gearbeitet, vor 10 Tagen oder so. Und dort steht am ehemaligen Weltausstellungsgelände, 1998 gab es dort eine Expo, steht ein riesiger, bunter Luchs, eine Figur, bestehend aus Müll eigentlich, bunter Müll. Und er schaut auf dich runter und du denkst dir gleich, hoffentlich schnappt er nicht zu. Und es ist so ein bisschen wie bei Hitchcock, die Vögel, wo man Angst hat vor den Tieren. Und er ist einfach ein unglaublich wunderbares Element, als Art Priming, aber zugleich auch Destabilization, kontrollierte Verwirrung. Ein kleiner Spritzer kalten Wassers, der dich weckt. Und das braucht man in vielen alten Städten. Ich kann mich erinnern, ich war mal in einer Kleinstadt in der Nähe von Stuttgart. Und da gab es ein großes historisches mittelalterliches Tor und sie haben einen riesigen Nagel angeblich durchgeschossen durch das Tor, war natürlich links und rechts so angebracht, dass es nur so ausschaut. Und eine Figur balanciert auf diesem Nagel hoch oben und manchen Touristen bleibt das Herz stehen, wenn sie raufschauen und sich denken, um Gottes Willen, was macht er? Aber es ist eine künstlerische Inszenierung, es ist destabilisierend. Es gibt ich habe vorhin gesprochen mit einem Kollegen aus Haag, die haben ja ein großartiges Theater am Hauptplatz mit einer Tribüne und die Tribüne ist fast wichtiger als die Bühne, die Tribüne ist die Show eigentlich und die Tribüne schaut aus, als ob sie, das ist zweistöckig, soweit ich mich erinnere, knallrot und es schaut so aus, als ob die Tribüne gerade aufstehen würde und sich nach vorne legt, ein unglaublicher Effekt. Und auch da, wie wir in Österreich sagen, reißt es einem so richtig, ein destabilisierendes Element. Und dann gibt es Trance-Elemente überall im Stadtmarketing. Alles ist eben hypnoästhetisch, suggestiv. Der beste Ort dafür im Moment ist wahrscheinlich London, wo es am Trafalgar Square drei Reiterdenkmäler gibt. Und ein viertes ist immer, da gibt es nur den Sockel, aber kein Pferd drauf und keinen Reiter, sondern alle paar Monate wird ein neues Kunstwerk für diesen Sockel gestaltet. Kann mich erinnern, entdeckt habe ich es, wie die Frau Fritsch, berühmte Bildhauerin aus Düsseldorf, einen, ich glaube, 12 Meter hohen, quietscheblauen Hahn da drauf gestellt hat. Und die Frage war, was hat der Hahn da oben zu suchen? Die Antwort war, es gibt keinen Grund dafür, für den Hahn. Du sollst davor stehen, sollst ihn mit großen Augen anschauen und sollst den Blick nicht wenden können davon. Es ist eine Trance-Inszenierung.
Ja, lieber Herr Mikunda, ich bedanke mich jetzt mal ganz herzlich. Sie haben wirklich den ganzen Tag mit uns verbracht. Und also ich bin ja vom Stadtmarketing und ich glaube, das war wirklich ein sehr inspirierender Tag für uns alle. Daniela und ich sagen gemeinsam Dankeschön. Und Ja, ich glaube, was noch wichtig wäre, ist jetzt am Schluss nur zu sagen, wir schicken in die Welt Love and Peace.
Absolut. Ich danke sehr für das Gespräch.
Dankeschön.
Einen schönen Tag.
Und jetzt nicht.